Ich lese euch vor, so einen Brief, den jemand an das Finanzamt geschrieben hat. Er hat geschrieben: Sehr verehrte Damen und Herren, ich fühle mich schuldig, ich habe Steuern hinterzogen und ich konnte deswegen letzte Nacht nicht schlafen. Deswegen schicke ich Ihnen hiermit 200 Euro Steuernachzahlung. Mit freundlichen Grüßen, so und so. PS, wenn ich heute Nacht wieder nicht schlafen kann, schicke ich Ihnen den Rest. Steuern sind immer ein heikles Thema. Ich habe gelesen, dass es in Deutschland 52 verschiedene Steuern gibt. Wir sind sozusagen ein Steuerparadies, auf eine gewisse Art und Weise. Und in unserer Stelle, heute Morgen, befinden wir uns so im offenen Schlagabtausch zwischen Jesus und den jüdischen Leitern, die Jesus fertig machen wollten. Und Steuern ist das nächste Thema, was sie auf den Tisch bringen, um ihn hier irgendwie reinzuhauen. Markus 12, ich bin noch immer im Korintherbrief von unserer Stelle vom Abendmahl. So, hier sind wir. Beginnen ab Vers 13, Entschuldigung. Vielleicht wiederhole ich noch mal kurz, weil wir eine kleine Pause hatten vom letzten Mal. Jesus ist in dieser letzten Woche am Palmsonntag, letzte Woche seines Lebens, ist er nach Jerusalem eingezogen und dann am nächsten Tag ist er in den Tempel gegangen und hat die Händler und die Geldwechsler, die für die jüdischen Leiter gearbeitet haben, aus dem Tempel rausgeworfen. Hat gesagt: Raus mit euch! Dieser Tempel, das soll ein Haus Gottes sein, ein Haus des Gebetes, und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und dann hat Jesus gelehrt in dem Tempel, ohne die jüdischen Autoritäten, die Leiter, um Erlaubnis zu fragen. Und deswegen waren die stinkig auf ihn. Und die haben ihn konfrontiert. Und sie haben gesagt: Mit welcher Autorität tust du das? Und Jesus hat geantwortet mit einer Gegenfrage über Johannes den Täufer, der ihn als Prophet klar bezeugt hat. Und er hat gesagt: Hier Leute, war Johannes der Täufer von Gott oder hat er so seine eigene menschliche Show abgezogen? Und das war eine blöde Frage für diese jüdischen Leiter, weil das Volk Johannes als Propheten geachtet hat, aber auf der anderen Seite hat er über sie gesagt: Ihr seid Heuchler, ihr seid Teufelskinder. Und da haben sie sagen müssen: Naja, wir wissen es nicht. War ein bisschen eine peinliche Situation für Theologen. Und hat Jesus gesagt: Okay, wenn ihr mir das nicht beantwortet, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Autorität ich diese Dinge tue. Und dann hat er in einem Gleichnis zu ihnen gesprochen und hat ihnen mehr oder weniger vorgehalten, dass sie genau wissen, wer er ist. Dass diese jüdischen Leiter genau wissen, dass Jesus der Messias ist, der verheißene Retter, Gottes Sohn. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Das war die erste Runde in dieser Konfrontation und ich würde sagen, die ist eindeutig an Jesus gegangen. Und hier mit dieser Steuerfrage jetzt leiten die jüdischen Leiter die zweite Runde ein. Beginnen hier mit einer Serie von Fangfragen in der Hoffnung, dass Jesus irgendwas Falsches sagt, mit dem er das Volk oder die Römer, die die Besatzungsmacht waren damals in Israel, gegen sich aufbringt. Vers 13, sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Also darum ging es ihnen. Und sie kommen und sagen zu ihm: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst. Denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder sollen wir sie nicht geben? Steuern sind immer eine heikle Frage. Besonders damals in Israel. Diese Steuer, um die es hier geht, war eine Kopfsteuer. Das heißt, jeder männliche Bürger im Römischen Reich musste die bezahlen. Und alle gleich viel. Jeder musste einen Denar im Jahr zahlen. Das war ein Tageslohn. Also eigentlich nicht besonders viel, wenn wir es mit der heutigen Steuerquote von 40-50% hier vergleichen. Das Problem, was die Juden vor allem hatten, war, dass auf diesem Denar auf der Vorderseite das Bild des Kaisers abgebildet war. Und es war eine Abkürzung für das Folgende da drauf gestanden, nämlich Kaiser Tiberias, das war der Kaiser, der damals regiert hat, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite dieser Münze war drauf gedruckt oder drauf gestanzt Pontifex Maximus, das heißt der höchste Priester oder der höchste Herrscher. Die Römer haben den Kaiser fast vergöttlicht. Und es war den Juden natürlich ein Gräuel im Auge, den orthodoxen Juden, und das erklärt uns schon, warum ihnen diese Steuer ein Gräuel war. Zweiter Grund war natürlich, dass diese Steuer ganz klar gezeigt hat, wer der Herr ist im Haus. Dass sie von den Römern besetzt sind, und das hat ihnen natürlich auch nicht gepasst, und diese Steuer war ein Zeichen dafür, dass sie unter der Herrschaft der Römer sind und nicht frei sind. Also diese Steuerfrage war ein sehr heißes Eisen. Und es war eine Frage, wo die beiden Gruppen, die hier zu Jesus kommen, selbst nicht einig waren untereinander. Da waren die Pharisäer. Pharisäer waren eine eigentlich nicht besonders große Gruppe, aber eine sehr einflussreiche Sekte im damaligen Judentum. Pharisäer bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Die haben sich abgesondert von allen anderen Menschen, von den durchschnittlichen Juden, sage ich mal, abgesondert dadurch, dass sie ihr ganzes Leben hingegeben haben, das Gesetz. Pentateuch, die 5 Bücher Mose, alle Vorschriften, die dort zu finden sind, bis ins kleinste Detail zu halten. Und nicht nur das, was in Gottes Wort steht dort, sondern auch diese ganzen menschlichen kleinen Regeln und Traditionen, die die Juden im Laufe der Zeit entwickelt haben. Viele Schriftgelehrte, die Theologen, die Ausleger des Alten Testaments, waren auch Pharisäer damals. Und das war eine sehr angesehene Gruppe. Leute haben die angeschaut und gesagt, wow, das sind heilige Leute. Im Gegensatz zu uns, wenn wir heute sagen, du bist ein Pharisäer, ist es meistens kein Kompliment. Aber damals, die Leute waren, ein Pharisäer. Und die waren auch stolz drauf. Waren theologisch gesehen sehr konservativ, waren der damaligen Orthodoxen. Wir könnten sagen, das waren die Traditionalisten damals. Die waren gegen die griechische Kultur, waren gegen die römische Besatzung, hatten die Vision von einem Messias, der ein politischer Befreier ist, der kommen würde und die Römer rauswerfen würde und Israel zu ganz neuer nationaler Macht und ganz neuer Herrschaft führen würde in dieser Welt. Das waren die einen, die konservativen Pharisäer. Zweite Gruppe, die zu Jesus kommt hier, sind die Herodianer. Das war eine politische Gruppierung, die den König Herodes Antipas unterstützt hat in seinem Königtum. Die haben auf dieses Königtum die Hoffnung gesetzt auf ein nationales Weiterbestehen von Israel. Herodes war natürlich an der Macht mit Hilfe der Römer, weil er sich bei denen reingeschleimt hat, beziehungsweise Herodes der Große, der Vorgänger. Und die waren romfreundlich, die Herodianer im Wesentlichen. Waren feindlich eingestellt gegen die messianische Hoffnung. Waren eigentlich dem Wort Gottes ziemlich gleichgültig gegenüber. Das waren Politiker. Und die hatten naturgemäß nicht allzu viel gegen die römische Steuer, außer dass halt niemand gerne Steuer zahlt. Aber das ist ja normal, sage ich mal. Also wir haben hier zwei Gruppierungen, die am entgegengesetzten Ende des politischen Spektrums stehen. Und die waren miteinander verfeindet. Die konnten sich nicht ausstehen. War so ähnlich, heute würden wir vielleicht sagen, die Deutschnationalen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Linkspartei. Die können sich nicht ausstehen, die haben nicht viel gemeinsam. Aber beiden war Jesus ein Dorn im Auge. Und Jesus hat seine Feinde geeint. Er hatte sowas an sich. Keiner mochte Jesus und alle gegen ihn. Einer gegen alle, alle gegen einen. Das war so ungefähr das Motto, wie es damals zugegangen ist. Und wir können uns das so fast bildlich vorstellen, wie die hier zu Jesus kommen, um ihn in der Rede zu fangen. Diese verfeindeten Gruppierungen hatten vielleicht ein Geheimtreffen, haben sich in Verborgenen getroffen, es soll dann öffentlich sein, dass wir miteinander reden, und haben sich irgendwie überlegt, wie können wir diesen Jesus reinlegen, wie können wir ihm das Handwerk legen. Und ich glaube, die sind zu ihm gekommen, haben so ein perfektes Schauspiel inszeniert. Sind zu Jesus gekommen, haben sich gegenseitig böse Blicke zugeworfen. Einen haben gesagt, Steuern zahlen ist falsch, ich hasse es, raus mit den Römern. Die anderen haben gesagt, nee, lasst uns dran festhalten, die Römer lassen uns wenigstens in einem gewissen Grad so unsere eigene Autonomie. Es lebe der König Herodes, Steuern zahlen ist okay, nein, ihr liegt falsch, wir haben recht, nein, ihr seid falsch, wir haben recht. Und so kommen die zu Jesus und sagen im Vers 14, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dass du dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Schleim. Schleimen sich mal so richtig rein. Bei uns in der Klasse war es so üblich, wenn sich einer so richtig reingeschleimt hat, dann hat die ganze Klasse gemacht. Das ist, was die hier machen. Schleimern sich so richtig rein, um Jesus unvorsichtig zu machen, ne, um ihn zu fangen. Die hatten keine guten Motive dabei. Also wir streiten um diese Frage, aber jetzt kommen wir zu dir, du großer Lehrer, und wir wissen, du wirst unseren Streit schlichten können. Du bist so unparteiisch und du bist so mutig. Du sagst immer die Wahrheit. Wer hat recht, Jesus? Was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir zahlen oder sollen wir nicht zahlen? War eine super heiße Frage. Und seht hier, dass sie ihm eine geschlossene Frage stellen. Er kann eigentlich nur zwei Antworten geben, ja oder nein. Und wenn Jesus sagt, ja, wir sollen Steuer zahlen den Römern, die dem israelitischen Volk verhasst waren, dann wird sich Jesus mit seinen Nachfolgern verscherzen, weil die wollten die Römer nicht. Die wollten, dass er sie von den Römern befreit. Und außerdem zahlt ja niemand gern Steuern, oder? Deswegen werden die Steuern immer erst nach den Wahlen erhöht und nicht vorher. Andererseits, wenn Jesus hier öffentlich Nein sagt, wir sollen keine Steuern zahlen, ja, dann können sie ihn bei den Römern anzeigen als Aufrührer, als Rebell, der das Volk gegen sie aufhetzt. Und mit solchen Leuten hatten die Römer nicht sehr viel Geduld, da hatten die kurzen Prozess gemacht. Dritte Möglichkeit wäre vielleicht, dass er ähnlich wie die jüdischen Leiter vorher sagen muss, ich weiß nicht, und das ist auch ziemlich peinlich und ziemlich blöd, da würde er sich bloßstellen und sich auch ein bisschen mit dem Volk verscherzen. Also diese Typen haben gedacht, wir haben eine Frage, da kann er nur verlieren. Jetzt haben wir ihn, diesen Jesus. Aber seht hier, was Jesus sagt. Vers 15. Da er aber ihre Heuchelei kannte. Jesus durchschaut das Ganze. Jesus ist so viel schlauer als wir. Und Jesus weiß alles. Wir müssen Jesus nichts vormachen. Und wir können ihm nichts vormachen. Wir können einander was vormachen, Menschen, und das immer teilweise ganz gut. Stehst mit dem linken Fuß auf, morgens, schreist die Kinder an, trittst den Hund, streitest mit deiner Frau bei der Herfahrt im Auto und dann kommst du zur Gemeindetür rein, setzt dein Sonntagslächeln auf. Wie geht's dir? Ah, super, wunderbar. Halleluja! Du kannst uns das vormachen, aber nicht dem Herrn. Der Herr kennt unsere Herzen. Der Herr kennt unsere Gedanken. Die sind ganz offen vor ihm. Und es ist sinnlos, ihm was vorzumachen. Und deswegen dürfen wir einfach so kommen, wie wir sind. Wir müssen nicht irgendwie Heuchler sein in Gottes Gegenwart. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen sagen, Jesus, jetzt bin ich da. Ja, ich habe heute meine Kinder angeschrien und mit meiner Frau gestritten und den Hund getreten. Herr, es tut mir leid. Ich danke dir, dass du bezahlt hast am Kreuz dafür. Und ich danke dir, dass ich jetzt deine Vergebung in Anspruch nehmen darf und dass ich kommen darf und Gemeinschaft mit dir haben darf, mich stärken lassen darf von dir, dass du mich veränderst, Jesus. Es ist so wunderbar befreiend, wenn wir unsere Masken ablegen, nicht heuchelnd, sondern einfach ehrlich zu Gott kommen können, in seine Gegenwart. Es ist wunderbar. Wunderbar, dass wir in Jesus so kommen dürfen, wie wir sind. Dass wir unsere Schuld bei ihm abladen dürfen und dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Jesus durchschaut das Ganze. Das Zweite, was wir sehen hier, ist, dass Jesus sich nicht manipulieren lässt. Jesus lässt sich nicht in die Enge treiben. Er lässt sich nicht irgendeine Antwort aufzwingen. Sich auf ein Ja oder Nein beschränken. Und manchmal versuchen das Leute auch mit uns. Versuchen uns zu manipulieren. Und oft tun die das mit geschlossenen Fragen, wo es scheinbar nur eine Antwort gibt. Wann wirst du mir helfen? Samstag oder am Sonntag? Oder wie viel wirst du spenden? 100 Euro oder 1000 Euro? Wen wirst du heiraten? Mich oder den Glöckner von Notre Dame? Ist manipulierend, oder? Geben dir schon so den Weg vor. Du hast eigentlich nicht mehr viel Bewegungsmöglichkeit. Menschen treiben dich in die Enge, beschränken deine Wahlmöglichkeit. Ist eine Art, wie Menschen manipulieren. Andere Art sehen wir auch hier. Das ist Schleimen. Durch Lob, durch das Menschen unser Ego streicheln. Seht hier. Oh, du guter Lehrer. Du bist immer so ehrlich und du hast keine Menschenfurcht. Du sagst immer die Wahrheit. Leute, wenn ihr das zu mir sagen würde, dann habt ihr mich gewonnen. Aber Jesus durchschaut das Ganze. Und es ist eine Sache, wenn wir Lob von Menschen brauchen, dann sind wir verwundbar für Manipulation. Leute tun das manchmal, dass sie zu dir kommen, hey, du bist der Größte, du bist der Liebste, du hast so ein gutes Herz, du würdest nie Nein sagen zu meinem Wunsch, oder? Niemand liebt mich. Aber du bist so gut und ich weiß, du wirst mir ein guter Freund sein und du wirst mir helfen. Manipulierend. Und hey, wenn du abhängig bist von Anerkennung von Menschen, von diesen Streicheleinheiten, bist du wieder in der Enge. Haben dich die Leute wieder in so einer Sackgasse, wo du nicht auskannst. Ist manipulierend. Implizit ist natürlich auch, was die Leute sagen, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht wirklich gut. Dann bist du ein wirkliches Antichrist, wollte ich sagen. Wisst ihr. Leute wollen uns ein schlechtes Gewissen einreden. Schuldgefühl ist eine andere Art, wie Menschen uns manipulieren. Du nennst dich Christ und du willst mir nicht helfen? Hey, wenn du ein guter Christ bist, dann wirst du tun, was ich will, oder? Oder Menschen versuchen uns Angst einzujagen. Hey, du kennst mich, ich habe gute Beziehungen. Also überleg dir besser, auf welcher Seite du stehen willst. Ob du es dir mit mir verscherzen willst. Oder wenn du nicht tust, was ich will, dann veranstalte ich ein Riesentheater. Ihr Eltern kennt das. An der Kasse, im Supermarkt. Kinder kennen diesen Trick sehr gut. Und die Läden wissen genau, warum sie die Süßigkeiten und das Eis bei der Kasse deponieren, wo alle anderen Leute mit dir in der Schlange stehen. Und wenn dein Kind sagt, Mama, ich will ein Eis, dann weißt du, dass das Kind nicht nur sagt, Mama, ich will ein Eis, nicht nur einen Wunsch ausdrückt, sondern ist auch so eine unterschwellige Drohung. Mama, wenn du mir kein Eis kaufst, dann veranstalte ich das größte Theater, was die Welt je gesehen hat. Und ihr Eltern, wenn ihr danach gebt, habt ihr verloren für den Rest eures Lebens. Das ist Manipulation durch Angst, durch Menschenfurcht. Oh, wenn du nicht tust, was ich will, dann mache ich kein Theater und dann werde ich dich bloßstellen. Wird es ja furchtbar peinlich sein. Bibel sagt uns, dass die Motivation für uns sein soll, für das, was wir tun, unsere Liebe zu Jesus. Kolosserbrief sagt uns, was ihr auch arbeitet, tut es als Herzen für den Herrn und nicht für die Menschen. Wir wollen von seiner Liebe motiviert sein. Nicht manipuliert sein durch Angst oder durch Schuldgefühle. Und Liebe ist etwas, Liebe lässt uns immer unsere freie Entscheidung. Erzwungene Liebe ist ein Widerspruch in sich. Das funktioniert nicht. Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, sag mir, dass du mich liebst, dann wirst du es vielleicht tun, aber das ist nicht wirklich Liebe. Sondern Liebe ist es nur, wenn du etwas aus freier Entscheidung tust. Und deswegen, wir wollen das, was wir tun, aus Liebe tun und aus freier Entscheidung tun. Ein guter Test, um herauszufinden, ob ich manipuliert bin oder nicht, ist einfach zu fragen, warum tue ich, was ich tue? Oder warum würde ich Ja sagen zu dem, was diese andere Person von mir will? Was ist meine Motivation? Würde ich Ja sagen, weil ich mich schuldig fühle? Oder weil ich die Anerkennung von diesen Menschen so sehr brauche? Oder vielleicht, weil ich Angst habe, weil ich Menschenfurcht habe? Oder würde ich sagen, ja, ich tue das, weil ich Jesus lieb habe und weil ich überzeugt davon bin, dass es das Richtige ist zu tun und das, was jetzt dran ist und was ich mit ganzem Herzen für ihn tun kann? Ist ein guter Test. Und auf der anderen Seite, wenn du einen anderen Menschen liebst, dann wirst du ihn eben nicht in die Enge treiben. Nicht seine Wahlmöglichkeiten reduzieren, irgendwie mit Angst und mit Schuld, mit Manipulation arbeiten, sondern dann wirst du den Menschen eine freie Entscheidung lassen. Das ist, wie Gott mit uns umgeht. Gott gibt uns sehr viel Freiheit, freie Wahlmöglichkeiten, freie Entscheidungsmöglichkeiten. Ich bin erstaunt, wie viel Freiheit Gott uns gibt. Er gibt uns sogar die Freiheit, ihn abzulehnen. Gott will uns nicht manipulieren. Gott will eine Reaktion von uns aus Liebe. Und er möchte, dass wir das, was wir für ihn tun, nicht aus irgendwelchem Zwang tun oder weil wir denken, ach, wenn ich es nicht tue, dann schauen mich die Geschwister komisch an oder dann bin ich kein guter Christ, sondern er will, dass wir aus Liebe reagieren, was er für uns getan hat. Und so, was können wir machen, wenn wir das Gefühl haben, dass uns jemand in die Enge treiben will, dass er uns manipulieren will, zu etwas, was wir vielleicht nicht mal tun wollten? Jesus ist mein Vorbild. Jesus hat sich nie manipulieren lassen, wenn ich die Bibel lese. Und wenn ihr durchlest, hier, das ist nur eine Situation, wo Menschen versucht haben, ihn zu manipulieren. Jesus hat da nie nachgegeben. Und ich glaube, wir müssen auch nicht nachgeben. Gute Art, damit umzugehen, wenn ich merke, jemand will mich irgendwie manipulieren, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun will, ist einfach zu sagen, hey, momentan fühle ich mich nicht in der Lage, eine freie Entscheidung zu treffen. Ich will alles, was ich tun, will ich für Jesus tun und aus Liebe für ihn tun. Und ich weiß nicht, ob das jetzt momentan meine Motivation wäre, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Also sage ich erstmal Nein. Oder weißt du was, lass mich noch drüber beten erstmal. Lass mich mal drüber nachdenken. Es gibt sehr wenige Entscheidungen in unserem Leben, die wir sofort treffen müssen. Es gibt manche, wo das nötig ist, aber es sind die Ausnahmen. Und das ist auch oft eine Art von Manipulation. Wenn Menschen uns das Gefühl geben, hey, du musst dich sofort entscheiden. Ich gebe dir 5 Minuten, dann will ich eine Antwort. Jesus hat dich nicht manipulieren lassen. Jesus hat seine Wahlmöglichkeit nicht auf ein Ja oder ein Nein beschränken lassen hier in dieser Situation. Und er offenbart ihnen hier auch wieder ihre Herzen, diesen jüdischen Leitern. Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, dass ich ihn sehe. Und sie brachten ihn, und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagen zu ihm des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Leute, ihr gebraucht das Geld des Kaisers. Ihr seid Teil von dem römischen System. Ihr seid unter römischer Herrschaft. Okay, aber ihr seid auch Nutznießer von dieser römischen Herrschaft, der Ruhe und der Sicherheit, dem Rechtssystem, was die Römer gebracht haben, die Straßen, die Infrastruktur, die sie errichtet haben. Jesus sagt diesen Leuten, ihr lebt in dem Reich des Kaisers, ihr gebraucht sein Geld, offensichtlich, weil ihr habt es bei euch. Also seid doch so ehrlich und zahlt die Steuern, die dem Kaiser zustehen. Römerbrief, Kapitel 13, sagt uns Christen, dass Regierung von Gott eingesetzt ist. Regierung hat abgeleitete Autorität von Gott. Natürlich nur, solange sie nichts verlangt, was gegen Gottes Wort ist. Dann müssen wir, wie die Apostel in der Apostelgeschichte sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber Regierung ist von Gott. Wenn wir keine Regierung hätten in dieser gefallenen Welt, dann hätten wir Chaos und Anarchie. Und das kann nicht lang bestehen, dann hätten wir wahrscheinlich Diktatur bald. Regierung ist von Gott eingesetzt. Und jede Regierung steht unter Gott und seinem Wort. Wie gesagt, wenn Regierung was verlangt, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen wir Christen sagen, nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott ist der einzige Souverän in diesem Universum. Nicht menschliche Regierung, sondern er. Menschliche Regierung ist nicht Gott und ist auch nicht souveräner, selbst wenn manche das gerne glauben wollen. Und wenn manche Menschen den Staat als ihren Erlöser sehen, werden alle bitter enttäuscht werden, wie auch alle anderen, die auf irdische Dinge in dieser Welt ihre Sicherheiten setzen. Es gibt in der Sozialökonomie die Theorie des Staatsversagens, dass Menschen immer mehr vom Staat erwarten, dass der Staat alle ihre Probleme löst, und natürlich kann der Staat diese Last nicht tragen, das funktioniert nicht, und Staatsversagen klappt nicht. Der Staat ist nicht der Messias, der Staat ist nicht der Retter. Primäre Aufgabe, biblisch gesehen, für Regierung ist, dass sie das sichere Zusammenleben in einer gefallenen Welt gewährleistet. Römer 13 wieder. Regierung soll die Bösen bestrafen, soll für Recht und Ordnung sorgen. Deswegen haben wir Polizei und Militär, solche Dinge. Regierung soll faire Prozesse gewährleisten. Unschuldige gerecht sprechen, Schuldige verurteilen und zur Rechenschaft ziehen. Und ich bin froh, dass das zum großen Teil passiert in unserem Land. Zumindest bemühen sie sich. Ich war die meiste Zeit bei dem Prozess gegen den Joe dabei. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo sich die Gerichte zumindest bemühen und gewissenhaft versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Und Römer 13 sagt uns, deswegen dafür, dass die Regierung das tut, ist es unsere Verantwortung und Verpflichtung, Steuern zu bezahlen, eben dass der Staat diese Aufgaben wahrnehmen kann. Römer 13, die Verse 6 bis 7. Da heißt es, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn sie, die Regierung, sind Diener Gottes, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Und Leute, tut es nicht um des Kaisers Willen, sondern wir tun es um Gottes Willen, weil wir ihn ehren und seine Herrschaft und die abgeleitete Regierung, die er über uns eingesetzt hat. Leute, Steuerhinterziehung ist nicht nur ein Unrecht vor den Menschen, es ist eigentlich auch Rebellion gegen Gott. Es ist Sünde. Ich glaube, wir müssen nicht mehr geben, als nötig ist. Wir zahlen zu viel Steuern, das glaube ich auch. Aber Leute, als Christen, wir sollen nicht betrügen, wir sollen nicht stehlen. Und das gilt auch für diese Bereiche. Als Christen sollten wir die vorbildlichsten Staatsbürger sein in allen Bereichen. Also, Steuern zahlen ist biblisch. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Das Zweite, was im Römerbrief gesagt wurde, ist, dass die Regierenden, die in öffentlichen Ämtern sind, dass denen auch unsere Wertschätzung, unsere Ehre und Respekt gebührt. Wir sollen sie ehren, wir sollen sie respektieren. Nicht unbedingt wegen ihrem Verhalten als die Individuen, die diese Position ausfüllen. Ich meine, oft ist das Verhalten von Politikern oder von mir aus Polizisten oder vielleicht sogar von Richtern, müssen sich in einer Art und Weise verhalten, wo es uns schwerfällt, die konkrete Person zu respektieren. Aber wir können immer die Position respektieren, weil wir wissen, letztendlich ist es von Gott gegeben. Wir respektieren das Amt, das von Gott eingesetzt ist. Also, Steuern zahlen, wir sollen öffentliche Positionen respektieren. Und am wichtigsten vielleicht, die Bibel sagt uns, wir sollen beten für unsere Regierung. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem heiligen Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, das sind unsere biblischen Pflichten als christliche Staatsbürger. Aber Jesus geht hier noch einen wesentlichen Schritt weiter in dieser Diskussion über Steuern. Er sagt nicht nur, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, sondern er sagt, gebt Gott, was Gott gebührt. Also er bringt hier noch eine viel wichtigere Person ins Spiel und das ist Gott selbst. Gebt Gott, was Gott gebührt. Und wir haben letztes Mal gesehen in diesem Gleichnis von den Weingärtnern, dass diese jüdischen Leiter in offener Rebellion gegen Gott waren und gegen seinen Sohn. Das ist, was Jesus hier tut. Zeig mir eine Steuermünze. Wessen Bild ist auf der Münze? Das Bild des Kaisers. Also gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt auch Gott, was Gott gehört. Was gehört Gott? Wo ist Gottes Bild? Oder wer ist Gottes Bild? Du und ich. Wir sind in Gottes Bild geschaffen. Und das ist die Botschaft an diese jüdischen Leiter. Im 1. Mose, im 1. Buch der Bibel, da heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, ihm ähnlich. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Personen hat er uns geschaffen, mit einer moralischen Empfindung, mit der Möglichkeit, moralische Entscheidungen zu treffen, mit der Fähigkeit zu lieben. Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Also gebt Gott, was Gottes ist. Wir schulden Gott unser Leben. Das ist die Botschaft, die Jesus hier diesen Leitern und auch uns gibt. Gott will dich. Die hörst du, Gott, heute Morgen. Hat er dich? Hast du ihm dein Leben gegeben als lebendiges Opfer, wie es im Römerbrief Kapitel 12 heißt? Oder willst du immer noch dein eigener Herr sein? Das ist die wesentliche Frage. Das ist der Punkt, auf den Jesus diese ganze Diskussion heute bringt. Gott will dich. Gott will dich retten. Und Gott will dein Leben beherrschen und leiten und erfüllen und gebrauchen. 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Da schreibt uns der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Denn ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Also verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und 1. Korinther 7, da heißt es, ihr seid um einen Preis erkauft. Wieder dieser Gedanke. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Jeder Mensch ist entweder ein Diener Gottes oder ein Sklave von Menschen. Von sich selbst und seiner eigenen Selbstsucht und Materialismus. Und das ist wohl das schlimmste Gefängnis, was es in dieser Welt gibt. Menschen, die gefangen sind in ihren eigenen Egoismus. Oder sie sind versklavt von anderen Menschen und manipuliert von ihnen. Und Leute, ich will viel lieber für meinen Gott und für meinen Schöpfer leben, der mich so lieb hat, dass er sich selbst für mich hingegeben hat und ans Kreuz gegangen ist, als ein Sklave von irgendwelchen Menschen zu sein. Seht ihr, das ist der Grund, warum ich für ihn leben will. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und wenn du noch nie die frohe Botschaft gehört hast, wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, niemand liebt dich so sehr, wie Gott dich liebt. Er hat dir das bewiesen, ohne Zweifel am Kreuz. Jesus hat sich für dich ans Kreuz nageln lassen, um dich von deiner Schuld zu befreien. Und wenn du dich Jesus anvertraust und wenn du sagst, ja, das soll für mich gelten, dann ist deine ganze Lebensschuld weg. Und das ist nicht nur irgendwie so ein psychologischer Trick. Gott ist nicht nur irgendwie so ein Psychotherapeut, der dir versucht, deine Schuldgefühle auszureden. Und vielleicht sagt, ja, deine Sünde, die war ja gar nicht so schlimm. Und das, was in Wirklichkeit gibt, sowas wie Sünde, ja gar nicht. Und dein schlechtes Gewissen ist nur ein Produkt von gesellschaftlichen oder familiären Zwängen. Nee, nee, deine Schuld ist echt. Und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du echt missgebaut hast in deinem Leben. Und diese Entfremdung und diese Einsamkeit in deinem Herzen, die du spürst, ist auch nicht nur Einbildung, die ist auch echt. Weil dich deine Schuld wirklich trennt von deinem Gott, für den du geschaffen bist. Aber Gott hat uns nicht nur irgendwie klug angefaselt und versucht irgendwo zu sagen, ah, ist nicht so schlimm, sondern er hat auch was Echtes getan gegen unsere Schuld, was sehr Echtes. Jesus, der ein perfektes und ein sündenloses Leben gelebt hat, der immer in Beziehung mit dem Vater war, hat sich deine Schuld zurechnen lassen, hat sie auf sich genommen. Und er hat dafür bezahlt, mit seinem Tod und mit seiner Entfremdung vom Vater, als er am Kreuz gehangen ist. So dass du frei sein kannst und dass du im Gegenzug bekleidet sein kannst mit der Gerechtigkeit von Jesus, wie die Bibel uns das sagt. Ein wunderbares Bild. Wenn du das nur in Anspruch nimmst für dich und wenn du Jesus als Erlöser für deine persönliche Schuld annimmst. Du bist mit einem Preis erkauft worden, mit einem hohen Preis, mit dem höchsten Preis, der je bezahlt wurde, mit dem Leben von Jesus Christus. So sehr bist du Gott wert, so sehr schätzt dich Gott. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Lebt für ihn. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, wie es in Römer 12 heißt. Ich meine, was sollten wir sonst tun nach all dem, was er für uns getan hat? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du dich uns hingegeben hast. Und ich danke dir, dass du es einmal mehr so klar auf den Punkt bringst, dass du unser Leben haben willst im Gegenzug. Jesus, du kennst unsere Herzen. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist, heute Morgen. Und ich danke dir, dass wir dir nichts vormachen müssen. Jesus, du siehst, wem unser Leben gehört. Und Vater, ich bete für die, die dich noch nie eingeladen haben, in ihr Leben zu kommen. Dass heute der Tag ist, wo sie das tun. Dass heute der Tag der Erlösung für sie persönlich ist. Und Vater, ich bete für alle von uns, dass wir nicht irgendwie religiöse Spielchen spielen mit dir, sondern dass wir ernst machen, dass wir dich Herr sein lassen in unserem Leben, dass wir dir das geben, was dir gebührt, Gott, und das sind wir selbst. Und Herr, was sollen wir tun nach all dem, was du für uns getan hast? Wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, Herr. Wir danken dir, dass du uns jeden Tag so sehr liebst und jeden Tag so beschenkst, Herr, und uns so nahe bist. Und Jesus, wir wollen einmal mehr heute Morgen unser Leben auf deinen Altar legen und sagen, Herr, wir wollen dir gehören. nimm uns und mach du uns zu dem, was du haben willst. Darum bitten wir in Jesu Namen.